euch wieder setzen. Schon lange hatte Paulus ein großes Verlangen. Eine Sehnsucht trieb sein Herz. Ich möchte gerne die Gemeinde in Rom sehen. Doch es ging nicht. Er schreibt hier, wenn wir die nächste er schreibt ihr, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Oftmals. Und unser Predigtext beginnt mit einem Darum. Und das bedeutet ganz klar, dass wir jetzt mal die Verse vorher schauen müssen, denn da steht der Grund. Und die sehen wir jetzt, diese Verse. Dabei mache ich es mir zur Ehre. Das ist jetzt die Begründung, die Paulus gibt, warum er verhindert war, nach Rom zu kommen. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Paulus konnte zunächst nicht nach Rom kommen, obwohl es sein großer Wunsch war, obwohl sein Verlangen ihn trieb. Aber nein, ich habe hier in Griechenland noch eine große Sache zu vollbringen. Und das machte er nicht aus dem Bauch heraus, denn er zitiert ja hier das Wort Gottes. Er hielt sich dabei an Gottes Wort, das Evangelium muss denen verkündigt werden, die es noch nicht gehört haben. Außerdem, wie ihr wisst, ist er ja vorher auf dem Weg nach Damaskus und auch später Jesus begegnet und der hat ihm mitteilen lassen, dieser Jesus, du sollst mein Zeuge sein. Vor Königen, vor Juden, vor Heiden. Er hatte einen klaren Auftrag Gottes. Und das war wichtig. Das war wichtiger, als seinem Verlangen nachzugeben. Ich muss in diesem Zusammenhang denken an eine Predigt, die ich in Cardiff gehört habe. Es war eine Predigt über Nehemia 6. Nehemia war dabei, die Mauer Jerusalems zu bauen, wieder aufzurichten. Seine Feinde wollten ihn von diesem Werk weglocken, ihn in eine Falle locken, ihm Böses antun. Und sie riefen ihn und er ließ ihnen mitteilen, ich zitiere, ich kann noch nicht zu euch kommen, ich habe hier, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Ich sag's nochmal, ich habe hier ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Paulus hatte ein großes Werk zu verrichten, deshalb konnte er nicht oder noch nicht nach Rom kommen. Gott nahm ihn mit hinein, diesen Paulus, in ein großes Werk. Gott hatte ihn beauftragt mit einem großen Werk. Jesus hatte ein großes Werk am Kreuz. Und ihr wisst, was die Leute ihm gesagt haben, komm doch herab, wenn du Gottes Sohn bist. Sollte dir doch kein Problem machen. Jesus hätte sagen können, nein, ich kann nicht herabkommen, denn ich habe ein großes Werk zu tun. Der Prediger in Cardiff sagte dann, he was working, this is why he couldn't come down. Er war am Arbeiten, deshalb konnte er nicht runterkommen. Liebe Gemeinde, wir hier als Kinder Gottes haben ein großes Werk zu tun. Wir sind von Gott und werden von Gott mit hineingenommen in ein großes Werk. Und das ist Gottes Gnade, dass er uns mit hineinnimmt und uns beauftragt und uns dazu auch die Kraft gibt. Liebe Gemeinde, jeder, der hier einen einzigen Teller in die Spülmaschine stellt und eine einzige Tasse abtrocknet, Jeder, der im Garten eine einzige Blume gießt, jeder, der hier einen einzigen Ton am Klavier spielt und eine einzige Taste am Computer drückt, jeder, der hier ein einziges Buch weitergibt und ein einziges Traktat, und ich könnte hier weitermachen und weitermachen, jeder, der ein einziges Wort spricht zum Trost und zur Auferbauung an seine Nachbarn, der hat Anteil an einem großen Werk. An dem großen Werk Gottes. Ich kann noch nicht kommen. Ich habe ein großes Werk zu verrichten. Gott nimmt uns mit hinein in dieses große Werk der Verkündigung des Evangeliums und des Baues seiner Gemeinde in einer absolut der Gemeinde feindlichen Welt. Das ist unser Werk. Und was du auch immer tust, und wenn es noch so klein ist, du hast Anteil an einem großen Werk. Sollte das nicht unsere Prioritäten durcheinander würfeln? Ich meine nicht, dass wir unsere Familien vernachlässigen sollen. Ich meine nicht, dass wir unseren Beruf vernachlässigen sollen und die Verantwortungen, die Gott uns in der Welt gegeben hat. Nein, das meine ich nicht. Ich meine aber, wir können hier sehen, was Paulus am Herzen liegt. Das Evangelium zu verkündigen, die Gemeinde zu erbauen. Liegt es uns am Herzen? Prüfen wir uns da. Und was ist, wenn ich sagen muss, nein, es liegt mir nicht am Herzen oder nicht genug? Was dann? Wir haben ein großes Vorrecht. Wir können sagen, Herr, verändere mein Herz. Herr, erneuere mein Herz. Er konnte noch nicht kommen. Er hatte ein großes Werk zu verrichten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir in Gottes Willen leben wollen, wenn wir in Gottes Willen leben wollen, dürfen wir dann eigene Entscheidungen treffen und eigene Beschlüsse fassen? Schauen wir doch mal, wie das bei Paulus ist. Vers 24. So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Das ist Schlachterübersetzung. In anderen Übersetzungen ist es ein bisschen anders, aber es passt hier gut. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem, und zwar bevor ich nach Rom komme. Vers 28. Will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Hey, der gute Freikirchler würde doch jetzt sagen, Paulus, warst du auch in deinem kleinen Kämmerlein und hast Gott gefragt, ob das so okay ist? Liebe Freunde, manchmal können wir da ein bisschen zu frömmelnd sein. Manchmal ist so ein Fragen gar nicht im Sinne Gottes. Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und die Grundlage dafür ist ein Vers aus dem 1. Mose Kapitel 2. Vielleicht wundert euch das jetzt, was hat das alles damit zu tun? Wir werden es gleich sehen. Ich lese das mal. Und der Herr, das ist aus dem 2. Schöpfungsbericht. Und der Herr, Gott der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gibt es jetzt so eine kleine fiktive Geschichte dazu. Da ist der Adam im Paradies und Gott sagt ihm, benenne du die Tiere. Ich will mal sehen, wie du die Tiere benennst. Und dann sagt der Adam zu Gott, Gott, da ist so ein großes Tier, das ist viel größer als ich und es hat so eine dicke Haut und es hat so eine lange Nase, die fast bis zum Erdboden geht und da sind zwei Löcher drin und es wiegt unheimlich viel. Gott, wie soll ich dieses Tier nur nennen? Wie hat Gott geantwortet? Ich habe dir gesagt, benenne du die Tiere. Benenne du die Tiere. Gott hat uns doch schon gesagt, was wir tun sollen. Das Wichtigste hat er uns alles gesagt. Es ist hier in seiner Schrift. Es ist hier in der Bibel. Natürlich, wir müssen es verstehen. Dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns alles, was wichtig ist, bereits mitgeteilt. Und er hat uns dazu einen Freiraum gegeben, einen Rahmen, in dem wir Entscheidungen treffen dürfen. Er hat uns die Grenzen gesetzt. Er hat uns Richtlinien gegeben. Aber hier fordert er uns auf, unsere Verantwortung wahrzunehmen und unsere Entscheidungen zu treffen. Wir haben Freiraum, wir haben Freiheit, wir haben Spielraum. Und er will, dass wir das wahrnehmen. Benenne du die Tiere. Natürlich können wir in allen Fragen zu Gott kommen. Ganz selbstverständlich. Philipper 4 sagt es uns, sorgt euch um nichts. In allem lasst eure Gebete mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes und so weiter, ihr kennt das. Wir können natürlich, Gott hat jederzeit Sprechstunde. Du kannst ihm alles sagen. Und ich sage dir, er wird dir oftmals sagen, ich habe dir gesagt, was du tun sollst. Geh hin und treffe Entscheidungen. Tu's. Du hast Spielraum, du hast Freiraum innerhalb meines Wortes. Paulus trifft Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus. Er will tatsächlich in Gottes Willen leben. Und dann schauen wir uns mal die nächste Folie an. Ja, und den ersten Punkt. Okay. Paulus handelt nicht nach bloßer Laune. Er handelt nicht, wie ich schon gesagt habe, aus dem Bauch heraus. Er tut nicht gerade das, was ihm jetzt unmittelbar Spaß macht. Sondern wir müssen drei Ebenen sehen in der Entscheidung und in den Entscheidungen und den Reiseplänen, von denen ja hier die Rede ist, die Paulus hat und macht. Die erste Ebene, die haben wir eben kennengelernt, das ist die Ebene des Wollens und des Verlangens. Ja, die drückt er ganz deutlich in der Schrift aus. Seit vielen Jahren hege ich ein Verlangen, zu euch zu kommen. Seit vielen Jahren will ich zu euch kommen. Trotzdem konnte ich nicht. Es war etwas anderes, was ich zuerst tun musste. Etwas Wichtiges, was Gott mir aufgetragen hat. Die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist die Ebene der Umstände, der Situation. Die Situation hatte sich verändert. Ja? Die Situation hatte sich verändert. Und er schreibt, da ich jetzt aber in diesen Gegenden, also in Griechenland, sage ich mal ganz grob, keinen Raum mehr hatte. Da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr hatte, jetzt kann es möglich werden, dass ich nach Rom komme. Andere Übersetzungen sagen, da ich hier keine Aufgabe mehr hatte. Was es jetzt ganz konkret bedeutet, das wissen wir nicht, ob es bedeutet, dass er das Evangelium vielleicht schon überall verkündigt hat, wo er es verkündigen wollte. Oder dass er verhindert wurde oder gehindert wurde von irgendjemandem. Das wissen wir nicht. Aber er stellt fest, er hat keinen Raum mehr. Dort in Griechenland, er beurteilt die Situation und kommt zu dem Schluss, ja, ich kann jetzt zu euch nach Rom. Aber es fehlt noch eine Ebene. Weder sein Verlangen und sein Wollen sind hinreichend für seine Entscheidung, Noch die Veränderung der Umstände sind hinreichend für seine Entscheidung. Sie sind aber dienlich. Ja? Sie sind dienlich. Lass das auseinanderhalten. Ja? Sein Verlangen, sein Wunsch ist nicht ausschlaggebend. Und die Umstände, die Veränderung der Umstände sind auch nicht ausschlaggebend. Was ist ausschlaggebend? Das ist jetzt die dritte Ebene. Sind seine Beweggründe. Und da lesen wir. Vers 29. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Was bewegt ihn? Wir haben das schon in Römer 1 gelesen. Da heißt es, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Was bewegte den Paulus? Er wollte die Römer geistlich stärken, ihnen geistlichen Segen vermitteln. Er wollte sie sehen, damit er zu ihrem Wachstum in Christus beitragen konnte. Das war das, was ihn im tiefsten seines Herzens bewegte. Und jetzt urteilt selbst, war seine Entscheidung, sein Plan, nach Rom zu kommen, okay? Natürlich war es okay. Das ist doch im Willen Gottes, das hat uns Gott doch schon gesagt. Benenne du die Tiere. Das hat uns Gott doch längst schon mitgeteilt. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Geht hin und stärkt eure Brüder und Schwestern. Geht hin und teile dem anderen etwas Auferbauendes mit. Das wissen wir. Das hat uns Gott längst gesagt. Es ist natürlich immer gut, in die Bibel hineinzuschauen, damit wir nochmal bekräftigt und bestärkt werden, weil wir immer wieder vergessen. Aber Gott hat es uns längst mitgeteilt. Und deshalb ist das, was Paulus hier plant, nach Rom zu gehen und dann nach Spanien zu gehen und vorher nach Jerusalem zu gehen, um ihnen Spenden zu überbringen. Völlig kompatibel mit den Wegen und dem Willen Gottes. Und deshalb muss er auch da nicht ins stille Kämmerlein gehen und fragen, oh Gott, soll ich das machen? Soll ich dieses oder jenes machen? Nein, Gott, es ist völlig okay, was er geplant hat. Das ist völlig im Einklang mit Gottes Willen. Seine Motive sind wichtig. Weshalb geht er denn eigentlich? Liebe Gemeinde, mit welchen Motiven tun wir Dinge? Was bewegt uns, wenn wir Dinge tun? Ich kann euch sagen, mich bewegt nicht immer Gutes. Ganz und gar nicht. Manchmal verdrängt man Motive, weil man irgendwas tun will. Ja, verdrängt man die Beweggründe, weil man irgendwas tun will. Manchmal ist man sich seiner Beweggründe gar nicht bewusst. Man weiß nicht, weshalb man etwas tut. Oder man denkt gar nicht darüber nach, man tut es einfach. Liebe Freunde, was machen wir denn? Was machen wir denn, wenn wir uns unserer Beweggründe nicht bewusst sind? Es ist so schön, es ist so toll, hier das Evangelium zu sehen und hier Gottes Wort zu sehen. Psalm 139, da können wir das beten. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Da betet jemand zu Gott, der weiß ja gar nicht, was er meint. Der weiß gar nicht, warum er etwas tut. Der ist sich über seine Motive nicht im Klaren. Und dann betet er und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Herr, sieh du doch zu, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich doch und erkenne doch mein Herz. Wow, was ist das für ein tolles Gebet, was für eine tolle Möglichkeit. Das ist wunderbar. Liebe Freunde, was sind unsere Beweggründe, wenn wir in der Gemeinde dienen? Weißt, wovon ich rede. Was sind unsere Beweggründe? Wollen wir gerne Anerkennung? Von anderen gemocht sein? Vielleicht wollen wir sogar Karriere machen in der Gemeinde. Wollen wir was kompensieren, was in der Welt nicht so klappt? Mit dem, was wir in der Gemeinde tun? Oder wollen wir Gott dienen? Wollen wir Jesus dienen? Wollen wir dienen, weil wir die Gemeinde lieb haben? Wollen wir dienen, weil wir alle lieb haben? Den Alex, die Sabine, die Heidi, die, den Henry und so weiter und so fort. Weil wir sie alle lieb haben. Weil Gott will, dass wir sie lieb haben. Weil wir ihnen dienen möchten. Weil wir möchten, dass die Gemeinde Gottes erstrahlt. In großem und hellem Licht. Warum dienen wir in der Gemeinde? Was ist, wenn wir feststellen, oh, und ich sage euch, das stelle ich oft fest, oh, meine Motive sind nicht in Ordnung. Was mache ich dann? Dann sage ich meine Predigt ab, oder? Dann höre ich auf zu dienen in der Gemeinde, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Wir haben ein klares Wort hier. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was kann ich tun? Auch hier wieder ein großes Vorrecht. Wenn meine Motive nicht in Ordnung sind und ich stelle das fest, da kann ich Gott danken. Danke Gott, dass du mir das gezeigt hast. Erneuere mein Herz. Verändere mein Herz. Verändere meine Beweggründe. Verändere meine Motive. Gott kann das tun. Und dann arbeite ich einfach weiter. Das ist Segen. Das ist Segen. Okay, ich fasse mal, mache mal eine kurze Zwischenzusammenfassung, bevor der letzte Punkt kommt. Paulus trifft eigene Entscheidungen und macht eigene Beschlüsse, orientiert sich dabei aber klar an Gottes Wort und an Gottes Auftrag und wird dabei auch von den Umständen geleitet. Jedoch ist Paulus eins noch ganz klar. Bei all seinen Absichten und Plänen, die er so macht und strickt, er weiß ganz genau, dass nur das geschieht, seinen Kindern, den Kindern Gottes, was Gott tatsächlich will. Er ist sich der Souveränität Gottes in all seinen Plänen und Absichten voll bewusst. Das sehen wir jetzt in der nächsten Folie. Hier in unserem Text, da steht es. Vers 31, damit ich mit Freuden zu euch komme, nämlich nach Rom, durch Gottes Willen. Sonst passiert das nämlich gar nicht. Da kann der planen, der darf ruhig planen, aber es passiert nicht, wenn Gott es nicht will. Deshalb kann er auch freimütig planen. Damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen. Und wenn wir in Römer 1 nochmal schauen, da steht, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Es ist ihm absolut bewusst, es wird alles nur gelingen, wenn Gott dahinter steht. God moves in a mysterious way. Manchmal. Er weiß, dass der Paulus, er ist sich vollkommen bewusst. Deshalb kann er auch ganz freimütig sagen, ich komme zu euch nach Rom. Dann gehe ich nach Spanien. Das ist völlig unabhängig von dem, was er geplant hat. Vielleicht kann ich noch ganz kurz auf die Apostelgeschichte zu sprechen kommen. Die Zeit nimmt ein bisschen Fahrt auf. Ja, das kannst du alles mal einblenden, was da steht. Nee, davor. Ja. Wir haben das gesehen, wenn ihr mal die Apostelgeschichte, wenn ihr mal Zeit habt heute Nachmittag. Ich gehe jetzt nicht mal im einzelnen Detail darauf ein, es dauert zu lange. Wenn ihr mal Zeit habt heute Nachmittag, lest mal daraufhin die Apostelgeschichte durch. Ihr werdet sehen, wie viele eigene Entscheidungen Paulus und die Jünger und wer auch immer treffen. Ja, sie treffen sie einfach. Hier ist ein Beispiel, oder ich, da ist es nicht, ich gebe es euch kurz. Apostelgeschichte 20,16. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit verbringen müsste. Er hatte das beschlossen. Andere beschließen andere Sachen. Eigene Entschlüsse. Dann durch die Leitung der Gemeinde oder der Jünger oder von Mitchristen. Auch das, da gibt es ein Beispiel in Apostelgeschichte 17. Da gab es Probleme mit den Juden. Die Juden zettelten einen Aufruhr an und verfolgten Paulus. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 17, die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Ja? Und jetzt kommt das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Das ist der dritte Punkt. Neben all dem, ja, neben der Tatsache, dass Paulus eigene Entscheidungen trifft, neben der Tatsache, dass die Jünger und die Mitchristen und die Gemeinde einfach Beschlüsse fassen, einfach sagen, geh jetzt mal dahin oder geh dorthin, geh nach Beröa. Abgesehen davon ist immer Gottes Souveränität in allen Plänen des Paulus und all der anderen, die das Evangelium verkündigen, gewesen. Wir haben das in der Lesung gehört. Timotheus und Paulus wollten in der Provinz Asia das Evangelium verkündigen. Ist das Gottes Wille? Natürlich. Es ist völlig kompatibel mit Gottes Willen. Aber Gott hatte andere Pläne. Und dann heißt es, ja, und Bithynien, das war das Gleiche. Sie wollten doch das Evangelium verkündigen. Und in beiden Fällen heißt es, der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Wie das genau gewesen ist, wie der Heilige Geist da geredet hat, das wissen wir nicht. Aber der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu, obwohl es okay gewesen wäre nach Gottes Willen. Gott führte. Gott griff ein, wo irgendetwas nicht nach seinem Willen ging, nach seinem Weg ging. Und dann ist da ein mazedonischer Mann, der steht im Traum vor ihm und sagt, komm doch herüber nach Mazedonien und hilf uns. Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr im Traum sowas hören würdet? Da steht ein Mann aus Mazedonien vor euch und sagt, komm doch nach Mazedonien. Tja, ich sage euch, wie Paulus und Timotheus reagieren. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, schreibt er, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, also sie machten eine Schlussfolgerung, ja, sie interpretierten, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Er sagt hier nicht, ich weiß jetzt ganz genau, der Herr hat mich berufen, das Evangelium zu verkündigen. Nein, sie interpretierten dieses Gesicht in diesem Falle und sagten, wir schließen daraus, der Herr hat uns berufen, das Evangelium zu verkündigen in Mazedonien. Und war es richtig? Ja, es war richtig, denn da zum Beispiel traf er die Lydia, der Gott das Herz geöffnet hatte, als sie dem Paulus zuhörte. God moves in a mysterious way. Ich fasse zusammen. Wir als Gemeinde, wir haben das klare Wort Gottes, das uns leitet. Auf der Basis dieses Wortes Gottes hat uns Gott einen Spielraum gegeben, einen Freiraum gegeben, einen Rahmen gegeben, in dem wir handeln dürfen, sollen, müssen. Er hat gesagt, ihr habt Verantwortung. Ich gebe euch einen Rahmen, darin sollt ihr handeln. Ihr habt mein Wort. Er hat uns Freiheit gegeben. Wir haben Mitchristen an unserer Seite, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen können, die uns raten können. Und was ist, ich greife mal ein praktisches Problem auf, was ist denn jetzt? Du armer Jünger Jesu oder die arme Jüngerin Jesu, du stehst vor einer Entscheidung und du hast A, B oder C. Und du hast alles geprüft. Und alles ist okay im Willen Gottes. Alles entspricht dem Wort. Und es kann dir auch sonst keiner einen direkten Rat geben. Du armer Kerl, was machst du denn dann? A, B oder C, ich werde fast verrückt.
Vielleicht einfach anfangen.
Und dann denkst du daran, und das ist gut, dann denkst du daran, du bittest Gott um Leitung. Du bittest ihn um Führung. Das ist gut. Und wenn Gott dir jetzt sagt, benenne du die Tiere? Wenn er dir sagt, wenn er gar nichts sagt, wenn du nachts keine Stimme hörst, wenn du niemanden im Traum siehst, wenn die Umstände sich nicht ändern, wenn er nicht zu dir spricht, wenn er nicht übernatürlich eingreift, wenn gar nichts passiert, was dann? Dann hast du die große Freiheit von ihm, einfach zu entscheiden, A, B oder C. Das macht nichts, geistlich gesehen. Das ist egal. Triff doch eine Entscheidung. Er kann dich hindern, wenn sie falsch ist. Das ist das Wunderbare, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen in Gottes Namen. Wenn wir dabei auch noch den Rat anderer mit einbeziehen und unsere Verantwortung wahrnehmen und treffen dann eine Entscheidung. Meint ihr nicht, dass Gottes Arm lang genug wäre, ein Umleitungsschild aufzustellen irgendwo? Meint ihr nicht, dass er stark genug wäre, uns zu führen, uns zu leiten, zu verhindern, wenn wir etwas Falsches oder Schlechtes, oder es muss ja gar nicht falsch oder schlecht sein, sondern etwas tun, was seinem mysteriösen Willen nicht entspricht? Da kann er doch immer dazwischen schreiten. Wie wunderbar, wie herrlich ist das. Wir dürfen uns in allen unseren Plänen und Absichten und Entscheidungen in ihm geborgen wissen. Er ist der souveräne Herr. Und ich schließe ab. Kommen wir nochmal zurück auf die Geschichte von William Cooper, der dieses Lied geschrieben hat, das wir am Anfang der Predigt gehört haben. God moves in a mysterious way. Gott handelt auf geheimnisvolle Weise. Er war mal wieder in einer depressiven Phase, dieser William Cooper, und plante, sich das Leben zu nehmen, sich zu ertränken im River Ouse, also ein Fluss. Dieser Mann, der hatte schon 66 oder wie viel Kirchenlieder geschrieben. Und trotzdem lastete diese Schwere des Lebens auf ihm. Gott hat sie nicht weggenommen. Und dann plante er tatsächlich, sich das Leben zu nehmen. Dann bestellte er sich einen Kutscher. Und bittet den Kutscher, fahr mich zum River Ouse. Und der Kutscher kannte William Cooper. Und er wusste um seinen Gemütszustand. Und dann betete dieser Kutscher. Und dann kam ein dichter Nebel auf. Es war kein Wetter für einen dichten Nebel. Dann kam ein dichter Nebel auf. Der Kutscher kannte den Weg ganz genau, aber er verfuhr sich absichtlich. Er verfuhr sich absichtlich und gurkte durch die Gegend, wie wir sagen würden. Er gurkte da durch die Gegend und weil er so viel rumgurkte, schlief der William Cooper ein in der Kutsche. Und das nutzte dann der Kutscher. Und brachte ihn wieder nach Hause. Zu Hause angekommen, da wachte William Cooper auf und sagte, was ist los? Wo bin ich hier? Und ihm dämmerte, Gott hat mich daran gehindert, etwas ganz Dummes zu tun. Gott war sogar in meiner Sünde gnädig. Gott hat mich sogar geleitet, obwohl ich einen falschen, obwohl ich einen sündigen Weg eingeschlagen bin. Gott kannte doch seine Last. Gott kannte doch seine Schwermut. Gott kannte doch seine ganze menschliche Erbärmlichkeit. Und Gott war ihm gnädig hier. Und dann schrieb er am gleichen Abend 1774 sein letztes Kirchenlied, God Moves in a Mysterious Way. Ja. Und wir können Gott danken, dass wir alle Zeit bei all unseren Absichten und Plänen in seinem Willen geborgen sein dürfen als seine geliebten Kinder. Und wir dürfen mit ganzem Freimut und ganzer Freiheit Entscheidungen treffen und dürfen uns gewiss sein, Gott wird uns lenken. Er wird uns führen. Er hat das in der Hand. Und manchmal lässt er uns einfach. Und dann ist es gut. Dazu sagen wir Amen.